Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Ja, wie geht es dem US-Präsidenten tatsächlich? Die Aussagen darüber wirkten widersprüchlich. Gerade hat es eine Pressekonferenz des medizinischen Teams gegeben. Wir schalten gleich zu unserer Washington-Korrespondentin. Die Proteste reißen nicht ab. Im Gegenteil, es schließen sich mehr Menschen an. In Belarus sind wieder Zehntausende gegen die Regierung Lukaschenko auf die Straßen gegangen. Von mehr als 100.000 ist heute gar die Rede. Darüber berichten wir. Nach Plänen von Gesundheitsminister Spahn sollen Bewohner von Pflegeeinrichtungen künftig höchstens 700 Euro Eigenanteil pro Monat zahlen. Doch an den Plänen gibt es Kritik, dazu dann auch mehr. Arbeit von zu Hause aus, Arbeitsminister Heil hat einen Vorschlag unterbreitet, wie das künftig gehandhabt werden soll. Arbeitnehmer sollen einen Rechtsanspruch auf 24 Tage Homeoffice im Jahr haben, sofern keine nachvollziehbaren Gründe dagegen sprechen. Wie das bei der Opposition ankommt, hören Sie. Anschließend die Berichte vom Sport und im Anschluss geht es dann um die Waldbrände an der US-Westküste. In unserem Hintergrund ab 20 vor 7. In einem rund 4 Minuten langen Video hatte sich US-Präsident Trump in der vergangenen Nacht zu seiner Coronavirus-Infektion geäußert. Es geht ihm deutlich besser, hat er erklärt. Zu sehen ist er an einem Tisch sitzend, vor sich Dokumentenmappen. Die Menschen sollen sehen, er kann sein Amt ausführen. Aber wie krank ist er wirklich? Doris Simon ist unsere Washington-Korrespondentin, uns jetzt von dort zugeschaltet. Und Frau Simon, es hat gerade ein Briefing zum Gesundheitszustand des US-Präsidenten gegeben, das uns jetzt mehr Klarheit verschafft?
Manches ist klarer, Frau Enzminger, aber einiges ist auch noch immer ziemlich unsicher, wie genau der Gesundheitszustand von Präsident Trump ist. Sein persönlicher Arzt Sean Conley hat in dem kurzen Statement vor dem Walter Reed Krankenhaus, wo Präsident Trump liegt, gesagt, der Zustand des Präsidenten habe sich weiter gebessert, es gebe aber bei ihm wie bei jeder Krankheit Höhen und Tiefen. Wichtig, der Präsident sei fieberfrei, er könne selbstständig atmen. Am Freitagvormittag, da war Trump noch im Weißen Haus, da habe sich der Gesundheitszustand des Präsidenten auf einmal rapide verschlechtert, erzählte Conley heute. Noch im Weißen Haus habe Trump Sauerstoff gebraucht, das hat er gestern nicht so deutlich gesagt. Als dann der Sauerstoff im Gehalt im Blut noch einmal herunterging, musste offensichtlich noch einmal gestern Sauerstoff gegeben werden. Trump bekommt weiterhin das antivirale Mittel Remdesivir und jetzt auch ein Steroid. Sie sagten es gerade, der Präsident hat sich per Video gemeldet. Das war typisch Trump. Es gehe ihm gut. Man würde sehen, wie es ihm bald besser gehe. Ziel für heute ist, so die Ärzte, der Präsident solle essen, trinken, so viel wie möglich herumgehen. Falls es ihm weiterhin gut gehe, dann sei eine Entlassung morgen am Montag möglich. Aber um das noch zu beantworten, eine ganz entscheidende Frage haben die Ärzte heute nicht beantwortet, nämlich ob und wenn wie die Lunge des Präsidenten betroffen ist, zum Beispiel ob er eine Lungenentzündung hat. Da gab es nur ausweichende Antworten. Die Frage ist deswegen nicht uninteressant, weil der Präsident eben jetzt das Steroid bekommt neben dem antiviralen Cocktail. Und so ein Steroid bekommt man oft, wenn die Ärzte Sorge haben, dass die Lungen betroffen sind.
Also wie Sie schon sagen, es sind noch Fragen offen, zumindest diese ist noch offen. Es gab Verwirrung, etwa über den zeitlichen Verlauf der Erkrankung, über die Schwere des Verlaufs, ob auch die Frage, Trump irgendwann zusätzlich mit Sauerstoff versorgt werden musste oder nicht, das wurde jetzt beantwortet. Aber wenn man das alles in allem mal betrachtet, bei einem solch bedeutenden Amt, da fragt man sich doch, wie es zu solchen Verwirrungen kommen kann. Wie sieht Ihre Bewertung dieser Informationspolitik aus?
Das Weiße Haus hat den Menschen nicht die harte Wahrheit sagen wollen. Und die harte Wahrheit ist nötig, um zu vertrauen. Und das natürlich besonders bei einem Präsidenten, der mit dieser Krankheit, mit Corona, immer umgegangen ist, als sei es nicht weiter schlimm, eine Erkältung. Eine Krankheit, die inzwischen 208.000 Amerikaner das Leben gekostet hat. Wahrheit ist also wichtig, aber das kollidiert mit etwas, was Donald Trump sehr wichtig ist. Er möchte nicht schwach dastehen in den Augen der Öffentlichkeit. Und das war wohl auch die Motivation für seine Ärzte bei dem Auftritt gestern, vor allem für seinen Arzt Sean Conley, Dinge zu sagen, die ziemlich knapp an der Wahrheit vorbeigingen. Weil eben gestern nicht die Rede davon war, dass Donald Trump Sauerstoff gegeben wurde. Es gab große Konfusion darüber, wann Donald Trump, und das ist eine wichtige Information, denn wusste, dass er infiziert war. Bis jetzt waren alle davon ausgegangen, dass er sich am Freitagmorgen, als sein Tweet abgesetzt hatte, dass er die Information bekommen hatte, dass er positiv war. Gestern war die Rede davon, er habe es 72 Stunden vor der Ärztepressekonferenz gewusst, das wäre Mittwoch gewesen. Das wurde 3 Stunden später vom Weißen Haus wieder dementiert. Ebenso hat man sich gefragt, warum bekommt der Präsident schon am Donnerstagmorgen einen Antikörpercocktail, wenn er doch noch nicht offiziell mit Corona infiziert war. Viele Fragen sind da offen und es gibt einfach diese Tradition, die gibt es in vielen Ländern, in der Sowjetunion gab es sie, es gab sie in Frankreich, aber eben auch in den USA, dass oft, wenn Präsidenten krank werden, nicht die Wahrheit gesagt wird. Und das scheint hier auch der Fall gewesen zu sein. Jedenfalls gibt es große Konfusion und wenig Vertrauen bei vielen Leuten, was denn da nun wirklich passiert. Und es geht immerhin um den Präsidenten, egal wie man zu ihm steht.
Und dennoch muss man auch sagen, Wahrheit hin oder her, Sorge vor der Wahrheit hin oder her. Es ist ja auch wichtig, gerade wenn es um den zeitlichen Verlauf zum Beispiel geht. Seit wann wusste er davon, von seiner Erkrankung? Er hat noch Veranstaltungen wahrgenommen. Wir schauen auch auf das Rededuell. Wie kommt das alles bei der Bevölkerung dann jetzt an?
Das teilt sich. Zum einen überall, ob Gegner, Freunde, sonst wer, alle sagen, werden Sie schnell wieder gesund. Dasselbe gilt für die First Lady und das ist auch wirklich ernst gemeint. Weil egal, wie man zu Trump steht, er ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Das Land ist in einer sehr schwierigen Situation, mitten in einem schlimmen Wahlkampf. Und da braucht man keinen kranken Präsidenten. Dann gibt es seine Anhänger, die zu ihm stehen, egal was passiert. Aber es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Menschen, nicht nur in den sozialen Medien, aber auch sonst, die sagen, das kann nicht wahr sein. Seit Monaten habe ich meine Eltern nicht gesehen. Ich habe meine Kinder nicht gesehen. Ich schließe mich seit Monaten ein, schränke mich in allen meinen Kontakten an. Und dann gibt es andere, die sich an nichts halten. Man denkt zum Beispiel an die Nominierung von Amy Coney Barrett für den obersten Gerichtshof am Samstag im Rosengarten des Weißen Hauses, wo die Reihen eng bestuhlt waren, wo es innen noch Ereignisse gab. Bei dieser Veranstaltung haben sich mindestens 8 Politiker und Berater angesteckt. Da wird auf nichts geachtet und viele Menschen sagen, das kann ja wohl nicht sein. Wir wünschen dem Präsidenten alles Gute. Er hat die allerbeste Versorgung jetzt in Walter Reed. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Millionen andere. Und auch die haben ein Recht darum, dass man sich um sie kümmert.
Das Ärzteteam Donald Trumps hat also weitere Informationen über seinen Gesundheitszustand gegeben. Und die Informationen waren das von unserer Washington-Korrespondentin Doris Simon. Dankeschön. Seit 8 Wochen, seit der Präsidentschaftswahl, gehen die Menschen in Belarus auf die Straßen. Sie protestieren gegen den seit 26 Jahren regierenden Präsidenten Lukaschenko, werfen ihm Wahlfälschung vor und fordern Neuwahlen. Auch heute versammelten sich wieder zahlreiche Menschen im Zentrum der belarussischen Hauptstadt Minsk. Wieder setzte die Polizei Wasserwerfer ein und wieder gab es auch eine Reihe von Festnahmen. Stefan Lark hat das Geschehen heute Nachmittag verfolgt.
Solidarisches Hupen der Autofahrer in der belarussischen Hauptstadt Minsk. Auch heute waren es wieder Zehntausende, einige Beobachter sprechen sogar von 100.000, die gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße gingen. Der Nachrichtenkanal Telegram zeigte Bilder von Demonstranten, die wie schon so oft in den vergangenen Wochen die historische weiß-rot-weiße Landesfahne schwenkten. Das Symbol der belarussischen Demokratiebewegung. Da allen ausländischen Berichterstattern vorher mit sofortiger Wirkung die Akkreditierung entzogen worden war, gestaltete sich die Berichterstattung schwierig. Auch das mobile Internet sei zeitweise abgeschaltet worden, berichten Beobachter. Einige Informationen drangen trotzdem nach außen. Das unabhängige Nachrichtenportal TUTBY veröffentlichte Videos, auf denen zu sehen war, wie in Minsk Wasserwerfer gegen friedliche Demonstranten eingesetzt wurden. Mehrere Menschen wurden in Polizeigewahrsam genommen. Aufnahmen zeigten, wie maskierte Polizisten Demonstranten abführten und in Kleinbusse steckten. Jedoch ist zur Stunde nicht klar, um wie viele Personen es sich handelt. Das Menschenrechtszentrum Wiesna zählte am frühen Nachmittag rund 20 Festnahmen. In anderen Berichten war von einer höheren Zahl die Rede. Laut belarussischem Journalistenverband waren auch 3 Medienvertreter betroffen. Bei der heutigen Demonstration ging es vor allem um die Forderung nach der Freilassung politischer Gefangener. Führende Köpfe der Opposition, wie etwa Maria Kolesnikova, befinden sich in Haft, aber auch viele weniger prominente Regierungsgegner. Die genaue Zahl der politischen Gefangenen zu benennen sei nicht so einfach, sagt Menschenrechtlerin Jana Goncharova, und immer noch kämen viele hinzu. Die Zahlen ändern sich ständig, da die Leute in andere Städte gebracht werden. Aber definitiv kann man von Hunderten sprechen. Das sind nicht Einzelne oder Dutzende, die weiterhin festgenommen werden. Mittlerweile laufen auch Journalisten Gefahr, im Gefängnis zu landen, wenn sie weiterhin von den Protesten in Belarus berichten. Pavel Sverdlov, Chefredakteur beim belarussischen Radiosender Euroradio mit Sitz in Warschau und einem Korrespondentenbüro in Minsk, beklagt die verschärften Bedingungen für die ohnehin schwierige Berichterstattung. Wir können jetzt Journalisten nicht mehr legal zu den Massenprotesten schicken. Die Macht wird sie für illegale Kreaturen halten, genauso wie die anderen Protestteilnehmer. Die Gefahr ist dann nicht nur die Festnahme, sondern die Fortsetzung der Geschichte, wie zum Beispiel einige Tage in Untersuchungshaft, dann vor Gericht, dann Geldstrafe und vielleicht noch einige Tage in Isolationshaft. So sind die Bedingungen, die seit kurzem gelten. Der Fakt, dass die Journalisten heute legal in den belarussischen Städten nicht arbeiten dürfen, ist natürlich ein großes Problem. Nach den Regierungskritikern sollen jetzt offenbar auch diejenigen verstummen, die berichtet haben. Aus dem Exil meldete sich die Oppositionelle Svetlana Tichanowskaja mit einer Botschaft an ihre Landsleute zu Wort. Jeder protestiere heute zunächst für seine eigene Freiheit, meinte sie. Bei der Aktion diesmal ginge es zwar um die Freiheit aller politischen Gefangenen, die Belarussen wollten aber in Freiheit leben und nicht im Gefängnis. Am kommenden Dienstag will sich Tichanowskaja in Berlin unter anderem mit Bundeskanzlerin Merkel treffen.
Stefan Lack informierte über die anhaltenden Proteste in Belarus. Durch die Corona-Pandemie hat Homeoffice nicht nur in Deutschland an Bedeutung gewonnen. Arbeiten von zu Hause aus, das will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, arbeitsrechtlich sicherstellen. Schon länger verfolgt er diese Idee. Nun hat er einen weiteren Vorschlag dazu unterbreitet. Unser Hauptstadtkorrespondent Volker Findhammer stellt uns die Pläne vor, die auf Widerstand stoßen. Über den Rechtsanspruch auf Homeoffice wird in der Großen Koalition ja schon länger heftig diskutiert.
Es hat dann doch länger gedauert, bis Arbeitsminister Hubertus Heil seinen Gesetzentwurf zu mobilen Arbeiten in die Ressortabstimmung geben konnte, der ursprünglich ein Rechtsanspruch auf Homeoffice werden sollte. Aber da wäre der Koalitionspartner nicht mitgegangen. Vor allem Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte sich frühzeitig dagegen gestellt, um den Unternehmen nicht noch weitere Pflichten in der Krise aufzuerlegen. Vor diesem Hintergrund legt Hubertus Heil nun eine abgespeckte Lösung vor. Dort, wo es möglich ist, sollen alle Angestellten einen gesetzlichen Anspruch von mindestens 24 Tagen pro Jahr für mobiles Arbeiten bekommen, sagte er der Bild am Sonntag, sofern keine betrieblichen Gründe zwingend dagegen sprechen würden. Und diese 2 Tage pro Monat sieht er als einen guten Anfang für eine flexible Arbeitszeitgestaltung der Beschäftigten. Darüber hinaus könnten in Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen mehr ermöglicht werden.
Da, wo es lebenspraktisch nicht geht, in den Unternehmen geht es nicht. Da müssen Unternehmen auch die Möglichkeiten haben zu sagen, das geht betrieblich nicht. Aber da, wo es möglich ist, Beschäftigten es zu verwehren mit dem einfachen Prinzip Nein, das soll nicht mehr möglich sein. Das heißt, den Beschäftigten einen rechtlichen Anspruch zu geben, das auch zu ermöglichen.
Hatte Hubertus Heil am vergangenen Freitag noch im Deutschen Bundestag erklärt. Das Bundesarbeitsministerium hat, so Heil in der Bild am Sonntag, eine Studie zum Homeoffice in der Corona-Pandemie in Auftrag gegeben. Demnach haben in den zurückliegenden Monaten Juli und August 36% der angestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice gearbeitet. Das entspricht gut 14,6 Millionen Beschäftigten in Deutschland. Im Vorjahreszeitraum lag der Anteil bei 24%. Und 87% derjenigen, die während der Pandemie zu Hause gearbeitet haben, seien sehr zufrieden oder zufrieden gewesen.
Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, Homeoffice und Homeschooling, das geht überhaupt nicht zusammen, um das mal klar zu sagen. Und klar ist auch, dass bei aller Flexibilität die Arbeitszeitgesetze auch im Homeoffice durchgesetzt werden müssen. Und dass es da zum Beispiel Möglichkeiten der digitalen Arbeitszeitaufzeichnung auch geben muss. Wir wollen nicht die Entgrenzung der Arbeit ins Privatleben. Und der allverfügbare Mensch ist nicht mein Menschenbild und ist nicht das Leitbild der sozialen Marktwirtschaft. Deshalb werden wir auch dazu Vorschläge machen.
So sollen die Arbeitgeber sicherstellen, dass die Arbeitszeit der Angestellten im Homeoffice vollständig erfasst wird. Ansonsten droht dem Entwurf zufolge ein Bußgeld von bis zu 30.000 Euro. Und während der festgelegten Arbeitszeit in den privaten Räumen soll auch die gesetzliche Unfallversicherung greifen und deshalb noch vorhandene Gesetzeslücken geschlossen werden. So sollen beispielsweise auch Unfälle auf dem Weg zur Schule oder der Kita als Wegeunfall mitversichert werden. Kritik kommt bereits aus 2 Richtungen. Der Arbeitsmarktexperte der FDP, Johannes Vogel, hält einen modernen Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten zwar für längst überfällig, Aber vor diesem Hintergrund sei Heils Vorschlag völlig aus der Zeit gefallen, weil der Arbeitsminister sich weigere, das Arbeitszeitgesetz anzufassen und für insgesamt mehr Flexibilität zu sorgen. Dagegen ist für DGB-Chef Rainer Hoffmann der geplante Rechtsanspruch von bis zu 24 Tagen im Jahr eindeutig zu wenig. Dem Bedürfnis vieler Beschäftigter werde das kaum gerecht. Ein solcher Minimalanspruch sei eine Konzession an die Arbeitgeber, die bei dem Thema immer noch blockieren würden. Mobiles Arbeiten müsse für die Beschäftigten immer freiwillig sein, betonte Hoffmann. Es dürfe deshalb nicht dazu kommen, dass die Arbeitgeber über die Privaträume ihrer Beschäftigten verfügen und die Büros in den Unternehmen einfach wegrationalisieren. Das müsse bei allen Veränderungen unmissverständlich klar sein.
Rechtsanspruch auf Homeoffice. Volker Findhammer informierte. Und morgen früh können Sie dazu in den Informationen am Morgen auch ein Interview mit Hubertus Heil hören, dem Arbeitsminister, um 7:15 dann. Die Betreuung Pflegebedürftiger in einem Heim kostet einiges, auch den Pflegebedürftigen selbst. Er hat einen Eigenanteil zu leisten, der nach Daten des Verbands der Ersatzkassen immer mehr steigt. Da will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nun ran. Er will, dass dieser Eigenanteil bei stationärer Pflege gedeckelt wird. Evi Seibert mit Reaktionen auf diese Pläne. Die Opposition fordert weitreichendere Änderungen.
Die Gefahr, in die Sozialhilfe abzurutschen, ist nicht gebannt. So beurteilt die Grünen-Pflegeexpertin Schulz-Asche den Vorschlag des Gesundheitsministers. Schon heute liegen die Eigenanteile im Schnitt bei mehr als 780 Euro. Der Entlastungsversuch von Spahn würde da kaum wahrgenommen werden. Gesundheitsminister Spahn hat vorgeschlagen, den Eigenanteil in der Pflege zu deckeln auf maximal 700 Euro pro Monat und höchstens 3 Jahre lang. Daran gibt es auch Kritik von Patientenschützern. Sie erklären, dass mehr als die Hälfte der Heimbewohner schon nach einem Jahr gestorben ist. Es gäbe also kaum Pflegebedürftige, die 3 Jahre in einem Heim lebten und die deswegen vom Spahn-Vorschlag profitieren würden. Außerdem würde diese Höchstgrenze von 700 Euro schon jetzt von der Hälfte der Bundesländer gar nicht erreicht werden. Die reinen Pflegekosten sind auch nur ein Teil des Eigenanteils. Es kommen noch Verpflegung und Investitionskosten hinzu. Spahn will mit seiner Reform zum einen die Kosten für die Heimbewohner senken, zum anderen will er aber auch die Löhne für Pflegerinnen und Pleger erhöhen. Heimbetreiber, die das Personal nicht nach Tarif bezahlen, und das sind mehr als die Hälfte, sollen künftig Leistungen nicht abrechnen können. Außerdem sollen Menschen, die ihre Familienangehörigen zu Hause pflegen, weiter entlastet werden.
Evi Seibert informierte. Seit Monaten veranstaltet die Initiative Querdenken Versammlungen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Sie gehörte auch zu den Mitorganisatoren der gestrigen Menschenkette am Bodensee, die, so war es geplant, in der Vierländerregion durch Österreich, Liechtenstein und die Schweiz führen sollte. Hat nicht ganz geklappt, es kam nicht genug zusammen. Reichte also nicht für die Menschenkette. Hören wir auch gleich im Beitrag von Thomas Wagner noch mehr dazu, der für uns die Proteste begleitet hat. Auch für heute gab es Aufrufe zur Demonstration gegen die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung.
Immer wieder dieser Polizeihubschrauber. Wie festgeklebt schwebt er am Sonntagnachmittag an einem fixen Punkt am strahlend blauen Himmel über Konstanz. Und zu sehen gibt's eine ganze Menge.
Wer mit Nazis demonstriert, der hat wirklich nichts kapiert.
Das große Demonstrationswochenende in Konstanz. Hier die sogenannte Antifa-Gruppe, die gegen die Querdenker demonstriert. Die wiederum demonstrieren das ganze Wochenende über gegen die Corona-Regeln der Bundesregierung. Doch als am Nachmittag die Antifa-Protestler nur auf wenige hundert Meter an das Kundgebungsgelände der Querdenker herankommen, bilden Polizisten einen Absperrgürtel. Zu groß die Gefahr der direkten Konfrontation. Gleichwohl, die Antifa-Demonstrierenden gehen von ihrer Meinung nicht ab. Die Querdenker, die Kritiker der Corona-Regeln also, seien von rechts unterwandert.
Also wenn QuerdenkerInnen sagen, sie seien gegen rechts, aber dann gleichzeitig von oder zu dulden, dass Leute mit in den Reihen laufen, die zwar nicht die Schilder hochhalten, aber sobald man ins Gespräch kommt, offen rassistisch sind und offen diskriminierend sind. Und es geht einfach nicht. Wenn man sich mit Leuten von der anderen Seite unterhalten hat, auch mit Demonstrierenden, kamen immer wieder Äußerungen, die sehr diskriminierend, sehr fremdenfeindlich, sehr rassistisch waren.
Sophie Tichanenko, Studentin und Fotografin aus Konstanz, hat aktiv bei den Gegendemonstrationen mitgemacht. Rassistische Äußerungen aus dem Kreis der Querdenker habe sie an diesem Wochenende öfters in Konstanz anhören müssen, erzählt nicht nur sie. Diejenigen, die der Querdenkerbewegung nahestehen und die Corona-Maßnahmen der Regierung kritisieren, weisen allerdings den Vorwurf der Rechtslastigkeit immer wieder zurück.
Sollen vorbeikommen und zuschauen. Hier ist kein Nazi. Für mich ist das ein Vorwurf von Kindern, die von nichts eine Ahnung haben. Tut mir leid.
Atme frische Luft. Damit wehren sich die Querdenker gegen Maskenpflicht und andere Corona-Auflagen. Mögen es am frühen Morgen auf dem Kundgebungsgelände Klein-Venedig in unmittelbarer Nähe des Bodenseeufers nur ein paar hundert gewesen sein, wuchs die Zahl der Versammlungsteilnehmer nach Polizeiangaben bis Sonntagnachmittag auf bis zu 2000 an. Allerdings, die Veranstalter hatten im Vorfeld mit erheblich mehr gerechnet. Auch die Beteiligung am Samstag an der Menschenkette, die ursprünglich den ganzen Bodensee hätte umspannen sollen, fiel mit knapp 11.000 Teilnehmern auf deutscher Seite des Bodensees niedriger aus, als sich die Organisatoren das erwartet hätten. Die üben sich dennoch in Zufriedenheit. Gary Meyer vom Konstanzer Verein Bürgerdialog, der den Querdenkern nahesteht.
Also ich habe so viel Liebe reingesteckt, so viel Zeit und ganz viele andere Leute. Und ich habe auch sehr viel Geld reingesteckt. Also ich bin sehr zufrieden, weil wir wollten Menschen erreichen. Das ist uns absolut geglückt.
Doch ganz so friedlich blieb es dann doch nicht.
Polizei hinter die
Um die 16 Uhr herum. Aufschrei auf dem Kundgebungsgelände der Querdenker. Ein Unbekannter wirft von hinten eine Rauchbombe über die Menge, rennt schwarz vermummt auf und davon, gut ein halbes Dutzend Querdenker hinterher. Wer diese Rauchbombe geworfen hat, die Polizei ermittelt.
Die Bilanz der Demonstrationen gegen die Maßnahmen im Corona-Kampf in Konstanz. Thomas Wagner fasste zusammen. Neue Wege in der Pandemie will Papst Franziskus den Menschen aufweisen. In seiner dritten Enzyklika, die er heute unterschrieben und vorgestellt hat, geht es um eine neue Ethik in der Weltpolitik, um Nächstenliebe und um mehr Einfluss für Frauen in der Kirche. Brüder sind wir alle, Fratelli Tutti, so ist das Werk überschrieben. Elisabeth Pongratz stellt es uns vor. Fratelli Tutti, der Titel eckt an.
Eine Welt ohne Grenzen, davon schreibt Papst Franziskus in seiner neuen Enzyklika immer wieder. Er will sich an alle wenden, alle einschließen, auch wenn der Titel Fratelli Tutti umstritten ist. Das Originalzitat von Franz von Assisi meint alle Brüder, doch der Papst widmet sein Schreiben explizit der Geschwisterlichkeit und der sozialen Freundschaft. Das betont er beim Angelusgebet in Rom. Die Zeichen der Zeit weisen eindeutig darauf hin, dass die menschliche Geschwisterlichkeit und die Sorge für die Schöpfung den einzigen Weg darstellen zu einer ganzheitlichen Entwicklung und zum Frieden. Am Grab des heiligen Franz von Assisi hat der Papst am Samstag die Enzyklika unterschrieben. Es war ein starkes Signal für seine enge Orientierung an das Leben und Wirken seines Namenspatrons. Dieser, so schreibt der Papst, war fähig, den Graben der Herkunft, der Nationalität, der Hautfarbe und der Religion zu überspringen. Gerade die Verständigung der Religionen scheint dem katholischen Kirchenoberhaupt sehr am Herzen zu liegen. Immer wieder zitiert er aus dem Dokument von Abu Dhabi im vergangenen Jahr, das er mit dem Großimam Ahmad al-Tayyib unterschrieben hat. Der Bezug zu einer muslimischen Autorität, ein Novum in einem päpstlichen Lehrschreiben. Genauso ungewöhnlich ist es, dass bei der Vorstellung ein Scharia-Gelehrter auf dem Podium sitzt. Mohammed Abdelsalam spricht davon, dass er jedes Wort teile, das der Papst geschrieben habe, und bekennt sich als Muslim im Einklang mit dem Papst. Das Denken und Handeln über Grenzen und Schranken hinweg sieht Papst Franziskus als unabdingbar an. Er plädiert für eine weltweite Solidarität. Die jetzige Verfassung der Welt belastet ihn. Die Corona-Pandemie habe viele langjährige Krisen und Probleme deutlich gemacht. So zum Beispiel, dass nicht alles durch die Theorien des freien Marktes lösbar sei. Er erwähnt, dass erstarken populistische Ideologien, genauso wie die Migrationskrise oder die ungerechte Verteilung des Reichtums. Gerade bei der Pandemie, so der Papst, habe man gesehen, was mit den älteren Menschen an einigen Orten der Welt aufgrund des Coronavirus geschehen ist. Sie sollten nicht auf diese Weise sterben. Vehement fordert er dazu auf, die Corona-Krise für radikale Veränderungen zu nutzen und verlangt eine weltweite Solidarität. Für den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, ist die neue Sozialenzyklika ein Weckruf.
Ich verstehe diese Enzyklika wirklich als ein dringliches Werben darum, dass die Würde jedes einzelnen Menschen doch zum Fundament sozialer, politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Entwicklungen gemacht werden solle und dass überall dort, wo diese Entwicklungen über die Würde auch des Einzelnen, eines einzigen Menschen hinausgehen, uns fragen lassen müssen, ob wir hier in gerechter Weise wirklich dem Frieden dienen, dem Zusammenhalt der Völker dienen, der internationalen Kooperation dienen, dem Dialog dienen, der dem Papst so wichtig ist.
Das Schreiben bestärke das Engagement für einen Zusammenhalt, sowohl in Deutschland als auch im internationalen Umfeld. Gerade hier, angesichts der weltweiten Spannungen und der Flüchtlingsströme, dringt der Papst auf eine Reform der Vereinten Nationen und verbindet damit gleichzeitig die Hoffnung, dass sich statt der Einzelinteressen eine weitreiche Form des Gemeinwohldenkens durchsetzen werde.
Die zentrale Botschaft des Papstes an die katholischen Gläubigen und an die Kirchenoberen, Elisabeth Pongratz, mit Reaktionen darauf. 18.35 Uhr, Zeit für den Sport. Astrid Ravolis im Studio.
Der VfL Wolfsburg wartet in der Fußball-Bundesliga immer noch auf ein Erfolgserlebnis. Nach seinem Scheitern in der Europa-League-Qualifikation reichte es auch an diesem dritten Spieltag gegen FC Augsburg nicht zu einem Sieg. Augsburg dagegen verpasst zwar den Sprung an die Tabellenspitze, kann aber dennoch zufrieden sein, sagt Michael Augustin.
Der FC Augsburg hätte mit einem Sieg in Wolfsburg Tabellenführer werden können, hat aber nicht geklappt. Bei diesem 0:0 vor 4.623 Zuschauern. Die erste Halbzeit war ausgeglichen. 4 Chancen für den VfL, 3 für Augsburg. Einmal jubelten auch die VfL-Fans über das vermeintliche 1:0 von Brekalo in der 26. Minute. Aber er stand nach dem Zuspiel von Arnold hauchdünn im Abseits. Dass die Entscheidung des Videoassistenten im zweiten Durchgang. Augsburg sehr defensiv. Wolfsburg hatte mehr Möglichkeiten, aber Wolfsburg traf das Tor nicht. Und so durfte sich am Ende Iraklis Metaxas, der Cheftrainer für 90 Minuten, der Ersatz für den erkrankten Augsburger Trainer Heiko Herrlich, zumindest über einen Punkt freuen.
Aktuell spielt der FC Bayern München gegen Hertha BSC 0:0. Der Zwischenstand in der 36. Minute, fällt gerade ein Tor, aber ich habe nicht erkennen können, wer das getroffen hat. Thomas Müller ist es, das 1:0 für den FC Bayern München in der 36. Minute gegen Hertha BSC. Das ist der aktuelle Zwischenstand und kurz vor dieser Partie hat der Rekordmeister die Verpflichtung des Spaniers Magrocha bekannt gegeben. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt von Espanyol Barcelona für etwa 9 Millionen Euro nach München. Tennisprofi Alexander Zverev gelingt es auch bei den French Open nicht, seinen ersten Grand-Slam-Titel zu ergattern. Warum er heute im Achtelfinale in Paris ausschied, analysiert Guido Ringel.
Aus und raus. Alexander Zverev konnte nicht gewinnen gegen einen überragenden Jannik Sinner. Eine beeindruckende Vorstellung des jungen Mannes aus Südtirol. Der war ruhig und konzentriert, hatte immer die Übersicht und das druckvollere Spiel. Alexander Zverev hatte sich viel vorgenommen, wirkte motiviert, konnte aber nur im gewonnenen dritten Satz sein Spiel durchziehen, aufgebaut auf seinem sehr starken ersten Aufschlag. Da wackelte Sinner kurz, aber eben nur kurz. Der vierte Durchgang war wieder das Terrain des Italieners, der sich immer weiter nach vorn entwickelt. 19 Jahre jung erst, aber bei diesen French Open jetzt im Viertelfinale dank des Viersatzsieges gegen Alexander Zverev. Der verlässt nach den starken US Open in New York das folgende Grand Slam Turnier bereits im Achtelfinale. Der Sand von Paris wird wahrscheinlich nicht mehr sein Lieblingsbelag.
Kommando zurück, das 1:0 durch Thomas Müller für die Münchner Bayern ist aberkannt worden, sagt der Videoassistent. Abseits. Deswegen weiterhin 0:0 zwischen München und Berlin in der 38. Minute. Den Ardennenklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich fahren die Radprofis normalerweise im Frühjahr, aber wegen der Corona-Pandemie wurde auch dieses Eintagesrennen in diesen Herbst verlegt. Und da jubelte heute einer zu früh, wie Florian Nass feststellte.
Die 106. Auflage von Lüttich-Bastogne-Lüttich, dem ältesten Radklassiker der Welt, endete mit einem Favoritensieg durch den Tour de France-Zweiten Primož Roglič. Aber es war auch einer der kuriosesten Siege, die man jemals sah. Denn 25 Meter vor dem Ziel riss der französische Weltmeister Alaphilippe die Arme im Gefühl des sicheren Sieges in die Höhe und übersah dabei, dass Roglič ihn tatsächlich noch überholte. Der Schweizer Marc Hirschi komplettierte zunächst als Dritter das Podium. Die Jury entschied aber, dass Alaphilippe zuvor im Sprint eine gefährliche Welle gefahren war und setzte ihn auf Platz 5. Auf 3 rückte nun Tadej Pogacar vor. Die 5 deutschen Starter hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Bester Deutscher wurde Lennart Kemner auf Platz 21.
Der deutsche Handballmeister THW Kiel hat sein erstes Bundesligaspiel in dieser neuen Saison gewonnen, bangt aber um seinen verletzten Superstar Sargosen. Was im Spiel gegen den HC Erlangen passierte, schildert Thomas Koos.
Erfolgreicher Auftakt vor enttäuschender Kulisse für den THW Kiel. Unter den aktuellen Hygienevorschriften hätten 2.300 Fans kommen können. Nur 1.418 Zuschauer in der Arena verfolgten den 36:30 Erfolg des Titelverteidigers gegen die Franken. Kurioserweise erst nach der roten Karte für Kapitän Duvniak setzte sich der THW bis zur Pause auf 20:15 ab. Im zweiten Durchgang kontrollierten die Gastgeber die Partie, ohne dabei wirklich zu glänzen. Insgesamt wurde deutlich, dass die Kieler, die unter anderem ohne den am Knie operierten Welthandballer und Torwart Landin auskommen mussten, gerade in der Abwehr noch zulegen müssen.
Außerdem gewannen heute die Rhein-Neckar-Löwen gegen Stuttgart, Flensburg-Handewitt in Wetzlar und Melsungen bezwang Balingen-Waldstätten.
Dankeschön, Astrid Rawohl, das war's von uns. Ich bin Petra Enzwinger. Danke fürs Zu- und Hinhören. Angenehmen Abend noch.